Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 26 und 27 der dritten Sure, der Sure Ale Imran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulk man tasha'u wa tanzi'ul mulk mimman تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب
صدق الله العلي العظيم.
Auch diese Verse sind eine Huldigung Gottes, dem Herrn und Souverän aller Herrschaften. Übersetzt lauten sie: Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, O Herr, du bist der Herr aller Herrschaften. Du gibst die Herrschaft, wem du willst, und nimmst die Herrschaft, wem du willst. Du gibst Ehre, wem du willst, und erniedrigst, wen du willst. Alles Gute ist in deiner Hand. Wahrlich, du bist aller Dinge mächtig. Du lässt die Nacht übergehen in den Tag und den Tag übergehen in die Nacht. Du lässt das Lebendige hervorgehen aus dem Toten und das Tote aus dem Lebendigen. Und einem jeden, dem du möchtest, gibst du, was er bedarf, ohne dabei kleinlich zu sein.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastore.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Montag, dem 24. November 2025, gleich dem 3. Asar 1404, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Richtung Licht. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Ferdowsi von gestern bis heute. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Islam und Menschenrechte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Richtung Licht. Bleiben Sie dran.
In Richtung Licht.
Wir besprechen die Sure 48 zu Ende und beginnen beim Vers 26 dieser Sure.
إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما.
Erinnere daran, als diejenigen, die ungläubig waren, in ihren Herzen die Parteilichkeit entfachten, die Parteilichkeit der Unwissenheit, da sandte Allah seine innere Ruhe auf seinen Gesandten und auf die Gläubigen herab und ließ sie an dem Wort der Gottesfurcht festhalten. Sie hatten ja ein größeres Anrecht darauf und waren dessen würdig. Und Allah weiß über alles Bescheid. Liebe Hörerfreunde, wir haben in den vorhergehenden Teilen von dem Friedensabkommen gesprochen, das der Prophet und die Anführer der Götzendiener von Mekka in Hudaybiya nahe bei Mekka abgeschlossen hatten. Der obige Vers erinnert nun daran, dass falscher Stolz und Parteilichkeit ein Grund für Ungläubigkeit ist und dieser falsche Eifer auch die Götzendiener von Mekka dazu veranlassten, dass sie den Muslimen das Betreten von Mekka verwehrten. Die Muslime waren ja nach Mekka gekommen, um den kleinen Hadsch durchzuführen und Gott ein Opfer darzubringen. Die Götzendiener aber argumentierten, in der Badr- und der Uhud-Schlacht haben sie unsere Väter und Brüder getötet. Wie können wir ihnen erlauben, in unsere Stadt zu kommen und sie unverschont wieder gehen lassen? Die Götzendiener wussten sehr wohl, dass es allen erlaubt ist, zum Hause Gottes zu pilgern und dass Mekka ein so heiliges Gebiet ist, dass niemand das Recht hat, in dieser Stadt oder während des Hadsches jemanden umzubringen, selbst nicht den, der seinen Vater getötet hat. Während die Gemüter der Götzendiener sich erhitzten, hat Gott jedoch den Propheten und den Gläubigen Ruhe eingeflößt, damit sie zur Vermeidung von Blutvergießen vorläufig auf den Hadsch verzichten und mit Hilfe des Friedensabkommens von Hudaybiyah erreichen, dass sie in den darauffolgenden Jahren zum Hause Gottes pilgern können. Wären auch sie von dem falschen Eifer aus der Zeit der Unwissenheit erfasst, wäre auf jenem heiligen Gebiet ein Krieg entflammt. Wir sehen: Erstens. Jede Parteilichkeit, ob nun im Denken oder im Handeln, ist verwerflich, wenn sie aus der Zeit und Kultur der Unwissenheit stammt und unlogisch und ungerechtfertigt ist. Zweitens. Glauben und Gottesfürchtigkeit setzen voraus, dass jemand in allen persönlichen und gesellschaftlichen Angelegenheiten die innere Ruhe bewahrt, logisch denkt und sich vor Wut und Aggressivität hütet. In dem nächsten Vers der Sura 48, dem Vers 27, heißt es weiter:
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا.
Allah hat ja seinem Gesandten das Traumgesicht der Wahrheit entsprechend wahrgemacht. Ihr werdet ganz gewiss, wenn Allah will, die geschützte Gebetsstätte in Sicherheit betreten, sowohl mit geschorenem Kopf als auch mit gekürztem Haar oder Fingernagel und ohne euch zu fürchten. Gott wusste doch, was ihr nicht wusstet, und so bestimmte er für euch vorher einen nahen Sieg in Khaybar. Bevor die Muslime sich auf den Weg von Medina nach Mekka machten, hatte der Prophet einen Traum. Er sah im Traum, dass er mit seinen Anhängern die heilige Moschee in Mekka betritt, um den kleinen Hadsch durchzuführen, und er berichtete den Muslimen davon. Die Muslime meinten, dass dieser Traum noch im gleichen Jahr in Erfüllung gehen werde. Daher begannen einige von ihnen, als die Götzendiener nicht zuließen, dass sie Mekka betreten, Zweifel zu hegen und dachten: Wie kann es sein, dass der Traum des Propheten ein Irrtum war? In diesem Moment wurde dem Propheten jedoch obiger Vers offenbart, in dem es heißt, dass dieser Traum die Wahrheit war und dass sie alle in Sicherheit die heilige Moschee betreten werden. Gemäß dem Friedensabkommen von Hudaybiyah haben die Götzendiener im darauffolgenden Jahre für 3 Tage Mekka verlassen und die Muslimen konnten sorglos ihren Hadsch durchführen. Allerdings haben die Götzendiener einige Zeit später gegen den Friedensvertrag verstoßen und die Muslime haben im 8. Jahr nach der Hijra ohne Blutvergießen Mekka eingenommen. Wir möchten anmerken: Erstens, die göttlichen Verheißungen gehen mit Sicherheit in Erfüllung, auch wenn es sein kann, dass Gott in seiner Weisheit und seinem Wissen den Zeitpunkt hinausschiebt. Doch eine Verschiebung des Zeitpunktes sollte keine Skepsis in uns hervorrufen. Zweitens, manchmal kann ein Frieden, der aufgrund Erwägung des Wohles der Muslime und nicht aus Angst vor dem Feind geschlossen wird, mehr Segen mit sich bringen als die bewaffnete Konfrontation mit dem Feind. Ein solcher Frieden kann sogar einen späteren Sieg über den Feind einleiten. Thank you. Der vorletzte Vers der Sure Fat, Vers 28, lautet:
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.
Er ist es, der seinen Gesandten mit der Rechtleitung und der Religion der Wahrheit gesandt hat, um ihr die Oberhand über alle Religionen zu geben. Und Allah genügt als Zeuge. Im Anschluss an den Vers, in dem den Muslimen der Sieg über die Götzendiener von Mekka verheißen wird, enthält der eben genannte Vers 28 der Sure Fat die frohe Botschaft, dass diese Erfolge des Islams anhalten werden und er eines Tages die Oberhand über alle Religionen haben wird. Denn das Wort Gottes ist Wahrheit und lenkt die Menschen auf den Weg zu Wohl und Glück. Gemäß einer Überlieferung, die von zahlreichen Personen bezeugt wird, so dass kein Zweifel daran besteht und alle Muslime an sie glauben, wird am Ende der Zeit diese göttliche Verheißung durch einen Nachkommen des Propheten des Islams namens Mahdi in Erfüllung gehen. Imam Mahdi, Gott möge sein Kommen beschleunigen, unterstützt mit seiner Revolution die Unterdrückten auf der Welt gegenüber den Unterdrückern. Er wird mit dem Beistand Gottes über die Unterdrücker siegen und Sicherheit und Gerechtigkeit auf der ganzen Welt verbreiten. Wir möchten dazu anmerken: Erstens, Gott will, dass seine Religion einmal auf der ganzen Welt verbreitet wird und die Weltbewohner Rechtleitung finden. Zweitens, die vorherigen Religionen gehörten zu dem jeweiligen Zeitabschnitt in der Geschichte, wo sie verkündet wurden, aber die Lehre des Islams ist nicht auf eine bestimmte Zeit begrenzt. Daher gehört die Zukunft dem Islam und wird er universal werden. Die Muslime müssen ihrer Pflicht richtig nachkommen und der Welt das wahre Gesicht des Islams vorstellen. Die Sure 48, Fat, schließt mit dem Vers 29. Und zwar beinhaltet dieser Folgendes:
Muhammadur Rasulullah, wal-lazina ma'ahu ashidda'u alal-kuffari ruhama'u baynahum tarahum rukka'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari as-sujud dhalika mathaluhum fi at-tawrah. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
Muhammad ist Allahs Gesandter, und diejenigen, die mit ihm sind, sind den Ungläubigen gegenüber hart, zueinander aber barmherzig. Du siehst sie sich verbeugen und niederwerfen, indem sie nach Huld, nach Allah und Wohlgefallen trachten. Ihr Merkmal steht auf ihren Gesichtern durch die Niederwerfung. Das ist ihr Gleichnis in der Tora. Und ihr Gleichnis im Evangelium ist das eines Getreidefeldes, das seine Triebe hervorbringt und dann stärker werden lässt, so dass sie verdicken und ebenmäßig auf ihren Halmen stehen, so dass es den Anbauern gefällt. Dies, damit er die Ungläubigen durch sie und ihre große Zahl und Stärke ergrimmen lasse. Allah hat aber denjenigen von ihnen, den Ungläubigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, Vergebung und großartigen Lohn versprochen. Dieser Vers, mit dem die Sure Fat ausklingt, spricht von den Voraussetzungen, die vorliegen müssen, damit Gott die Verheißungen in dem vorherigen Vers in Erfüllung gehen lässt. Für den Sieg des Islams müssen die Muslime ihre Beziehungen im privaten und im gesellschaftlichen Bereich auf 4 Prinzipien aufbauen, nämlich a. Gegenüber dem Feind müssen sie konsequent und streng sein. B. Gegenüber den Glaubensgeschwistern und Gläubigen sollen sie freundlich und gütig und barmherzig sein. C. Sie sollen Gott anbeten und ihm dienen. D. Sie sollen sich für ihr Wachstum und ihren Fortschritt und die politische und wirtschaftliche Unabhängigkeit einsetzen. Wenn die Muslime sich diese Dinge zum Ziel nehmen, werden sie im Diesseits ihre Feinde besiegen und im Jenseits Gottes Gnade und Vergebung erfahren. Wir lernen, erstens, der Islam ist eine umfassende Religion und unterbreitet ein Konzept für alle Angelegenheiten des Lebens. Zweitens, der Islam wird ohne die Befolgung der Tradition des Propheten und ohne aufrichtige, standhafte Anhänger nicht weltumfassend werden. Drittens, in der Tora und im Evangelium sind die Anhänger des Islams bereits beschrieben worden. Viertens, das qualitative und quantitative Wachstum der Muslime macht die Feinde grimmig.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Ferdowsi von gestern bis heute.
Ferdowsi von gestern bis heute.
Auch heute ein herzliches Willkommen an alle, die gerne wieder etwas mehr über den großen und weisen iranischen Dichter Abul-Rostem Ferdowsi erfahren möchten, der sich mit seinem Meisterwerk, dem Buch der Könige oder Shahnameh, nun schon über 1000 Jahre im Gedächtnis der Menschen nicht nur in Iran eingeprägt hat. Mehr als 30 Jahre seines Lebens hat der Dichter verbracht, um dieses große Werk zu schaffen. Das, was mehr als alles andere Niederschlag im Shahnameh gefunden hat, sind der Geist sowie die Ideologie und Weltanschauung Ferdowsis. Diese sind in dem so umfangreichen Buch der Könige, das 20-mal so lang ist wie das Nibelungenlied von Anfang bis Ende, erkennbar. Die Harmonie im Inhalt und bei den Idealen des Werkes ist derart groß, als ob es an einem Tag und nicht im gesamten Leben des Dichters geschrieben worden wäre. Diese Einheit ist das Ergebnis seiner Genialität. Ferdowsi hat ja außer den ursprünglichen Quellen wie dem Shahnameh Abu Mansuri den großen Schatz der antiken Geschichten Irans genutzt. Er hat alles, was im Rahmen der nationalen Epen und seiner Weltsicht war, gesammelt, ausgewählt und den Rest weggelassen. Der gelehrte Ferdowsi hat in seinem Shahnameh Religion, Wissen und Verstand als drei Hauptfaktoren für die Glückseligkeit des Menschen bezeichnet und dies vielfach betont. Der Hinweis Ferdowsis auf diese drei Faktoren geht so weit, dass würde man diese alle dokumentieren, könnte man darüber ein eigenes Buch verfassen. Der Grund für die besondere Aufmerksamkeit Ferdowsis auf diese drei Säulen der Glückseligkeit geht auf seine Weltanschauung und Ideologie zurück. Ferdowsi bezeichnet die Anbetung von allem außer dem einen Gott und ebenso die Unwissenheit als Geisel der Menschheit, die im Laufe der Geschichte sehr oft Grund für die Unterdrückung der Völker geworden ist. Ferdowsi hatte begriffen, dass Aberglauben, Götzen und die Anbetung von anderem als dem einen Gott aus der Unwissenheit hervorgehen. In einer Zeit, in der Unverstand herrschte, hat er zur Stärkung seiner eigenen Überzeugung von Wissen und Verstand geredet und mit der Lobpreisung des Schöpfers des Verstandes sein Werk begonnen. Im Namen des Schöpfers von Leben und Verstand, der nichts Besseres als das Denken uns gesandt. Ferdowsi hat zu einer Zeit den Verstand gelobt, als Mahmud von Ghaznavi, der Herrscher seiner Zeit, den Verstand und die Gelehrten mit Gold kaufte. Aber diejenigen, wie zum Beispiel Abu Ali Sina, lateinisch Avicenna, die sich auf einen solchen Handel nicht einließen, waren entweder gezwungen, ihre Stadt und ihr Gebiet zu verlassen, oder sie wurden bei allgemeinen Gemetzeln wie dem Massaker von Rey getötet oder am Galgen aufgehängt. Ferdowsi hat also sein Königsbuch im Namen des Gottes von Leben und Verstand begonnen, mit der Betonung der beiden Eigenschaften Gottes, dem Leben spenden und Verstand schenken, übermittelt er die eigentliche Botschaft des Shahnameh an die Leser oder Hörerschaft. Er verbreitet also von Anfang an den Lesern seine Ansicht, dass das Leben mit Verstand einhergehen muss. Von Beginn bis zum Schluss des Shahnameh ist die Hingabe für das Leben und das Wohlergehen des Menschen sowie die Distanzierung von Kränkungen anderer und die Abneigung gegen Krieg und Blutvergießen sowie Zerstörung das Anliegen Ferdowsis. Nach seiner Überzeugung müssen das Leben der Menschen und ihr Denken mit Verstand einhergehen und die Missachtung dessen ist der Grund für Unglück und Missgeschick.
Das Shahnameh, ein Andenken aus dem 10. Jahrhundert, einer Epoche des Aufstieges von Wissen und Kultur in Iran, einer Epoche, aus der Gelehrte wie Razi, Ibn Sina oder Avicenna und Biruni hervorgegangen sind. Also einer Zeit, in der das Denken und der Verstand in den Herzen der Elite das Sagen hatte. Ferdowsi, als ein gelehrter und verständiger Mensch, hat dem Verstand nicht alleine für sich selbst Bedeutung beigemessen, sondern brachte die auch anderen zu Ohren. Er hat jegliche Bemühungen und Anstrengungen für die Erlangung von Wissen als würdig und verdienstvoll bezeichnet und war überzeugt davon, dass man auch nicht nur einen Augenblick für die Erlangung von Wissen aus der Hand geben soll. Seiner Überzeugung nach ist das Beste und Würdigste tun im Leben jedes Menschen, die Anhäufung von Wissen. Denn Wissen und Kenntnis über die göttliche Schöpfung entfernen den Menschen vom Aberglauben. In Ferdowsis Philosophie ist alles, was den Verstand einschränkt, verwerflich. Denn seiner Überzeugung nach sind Denkvermögen und Verstand der einzige Unterschied zwischen Mensch und Tier, und jeder, der diese Fähigkeiten nicht nutzt, kommt einem Tier gleich, dessen Tun allein auf Ernährung und Vermehrung reduziert ist. Von Beginn bis zum Schluss des Shahnameh lädt Ferdowsi die Menschen zu beständigen moralischen Werten ein, und er bezeichnet eine Welt ohne diese Werte als einen dunklen, entsetzlichen Dschungel und die Menschen, die diese Werte nicht achten, als Raubtiere. Aufgrund dieser Überzeugungen lädt Ferdowsi die Menschen immer wieder zu Wissensaneignung, Gerechtigkeit und Wahrheitsliebe ein. Der verstorbene Literaturprofessor Dr. Ghulam Hossein Youssefi sagt bezüglich der Einladung des Shahnameh zu guten und moralischen Werten: Das gesamte Shahnameh Ferdowsis befürwortet Gerechtigkeit, Verstand und Edelsinn. Ferdowsi lehrt darin Wahrheitsliebe, Wohltätigkeit und Heimatliebe. Welchen höheren Wert als Vollkommenheit fordert das Shahnameh für den Menschen? Wenn Menschen keine Hoffnungen, keine Ideale und Ziele haben, können sie nicht weiterleben. Folglich ist derjenige, der fähig ist, den Menschen edle und dauerhafte Ziele zu vermitteln, ein großes Genie. Das Shahnameh ist mit seinen ergreifenden Geschichten Überbringer von Botschaften voller Verstand und Tiefe. Sie erzählen von den Erfahrungen und Gedanken von Millionen Menschen, bringen uns das Auf und Ab des Lebens von Jahrhunderten zu Ohren. Sie teilen uns freundschaftlich vom Nutzen des Lebens mit und teilen uns mit Edelsinn und Wissen. Freimütigkeit und Edelsinn, Stolz und moralische Tugenden sind die beständigen Regeln für die Pahlevane im Shahnameh. Der Verstand, den Ferdowsi den Menschen anempfiehlt, fordert einen Mensch wie Rustam, der sich gegenüber Unterdrückung, Ausbeutung und Ungerechtigkeit der Herrscher erhebt und kämpft, bis Unterdrückung und Gewalt beseitigt sind und die Umstände, die er für würdig hält, entstanden sind. Mohammad Amin Riahi, ein bekannter iranischer Ferdowsi-Experte, ist überzeugt, dass das Shahnameh im Leben der Menschen eine effektive Bedeutung und Rolle hat. Er sagt, wenn wir das Shahnameh lesen und mit ihm vertraut werden und wir über das Geheimnis seiner Geschichten nachdenken, werden wir menschlicher und unser Leben erhält einen besseren Sinn. Das Shahnameh ist für die Politiker eine Lektion, wie sie das Land mit Gerechtigkeit und zum Vorteil der Menschen führen können. Eine Lektion für ein Leben, in dem man sich um die Erreichung des Wohlergehens bemühen muss. Der ständige Kampf zwischen Gut und Böse und der Einsatz von Verstand und Vernunft sind die philosophischen Faden im Shahnameh, insbesondere im mythischen Teil und im Abschnitt über die Pahlevane. Nach Ansicht von Dr. Manoucher Mortazavi, dem bekannten Ferdowsi-Forscher, sind die Pahlevane des Shahnameh unter allen anderen Helden der epischen Werke in der Welt wegen ihrer beispielhaften Anstrengungen, ihrem Kampf, ihren Fähigkeiten und ihrer menschlichen Moral und Vernunft einzigartig. Thank you.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Dawood Zaman mit dem Titel Man Masto Todivane. Das heißt, ich bin betrunken und du bist verrückt.
من مستو تو دیوانه ما را که برد خانه صد بارو تو را گفتم کم زند و سکیمانه مستو تو دیوانه ما را که برد خانه صد بارو تو را گفتم کم زند و سپیمانه جانب خرابات لذت جان بینی جان را چه خوشی باشد بی صحبت جان آمانی در شهر و یکی کس را هوشیار و نمی بینم هر یک بهتر از دیگر شوریده و دیوانه وقف خراباتی دفتت می و خرجت می زین وقف و به هوشیاران مسپار یکی دانه تو وقف خراباتی جات می زین وقت و به هوشیاران مسپار یکی دانه Thank you.
ای لولی بربط زن تو مستری یا من، ای پیش چو تو مستی افسون من افسانه، ای پیش چو تو مستی افسون من افسانه، ای حبیب نا از خانه برون رفتم مستی پیش آمد، در هر نظرش مزمن صد گلشن کاشانه، از خانه برون رفتم مستی در هر نظرش مزمن صد گلشن کاشانه. چون کشتی بی لنگر کج می شد و مج می شد، چون کشتی بی لنگر کج می شد و مج می شد، و از حسرت او مرده صد عاقل و فرزانه، صد عاقل و فرزانه. Thank you.
شمس الحق تبریزی از خلق و چه پریزی اکنون که درف کردی صد فتنه فتانی اکنون که درف کردی صد فتنه فتانی.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Islam und Menschenrechte. Weiterhin guten Empfang.
Islam und Menschenrechte.
Im letzten Beitrag haben wir darauf hingewiesen, dass die Vervollkommnung des eigenen Selbst und die Läuterung des Ichs eine wichtige Rolle für das menschliche Glück spielen. Daher haben alle Gottesgesandten die diesbezügliche Weiterentwicklung der Menschengeneration auf ihre Tagesordnung gesetzt. Sie waren darum bemüht, durch erzieherische Veredelung der Einzelnen ihnen den Weg zur Vervollkommnung zu ebnen. Die Triebneigungen und Verlangen eines Menschen sind abgesehen davon, dass das Leben diese erforderlich macht, auch für Vollendung des Menschen notwendig. Aber wenn sie die angemessenen Grenzen überschreiten, beginnen sie den Menschen zu beherrschen und nehmen ihn die Zügel aus der Hand. Der Koran bezeichnet diesen Zustand als Vergötterung der Leidenschaft und Lust und sagt, dass aus ihr die Ahnungslosigkeit, die Gottesleugnung und Verleumdung und die Glaubenslosigkeit hervorgehen. In der Tat werden überall, wo der Mensch seiner Lust dient, Religion und Vernunft in den Rand gedrängt. Der Heilige Koran fordert, dass der Mensch angesichts der Existenz von Trieben und Verlangen zwei Arten von Neigungen unterscheidet und den richtigen und falschen Weg trennt. Einige Neigungen sind positiv und laden den Menschen zum Reinen und Schönen und zur Vollkommenheit ein. Andere innere Anziehungskräfte jedoch sind negativ. Durch sie animiert beginnt der Mensch, den Einflüsterungen Satans zu folgen und steigt zur niedrigen materiellen Ebene herab. Beide Arten von magnetischen Kräften sind in dem Ich des Menschen vorhanden. Der Koran unterscheidet das Ich, die Nafs, nach drei Arten, die jede von besonderen Merkmalen geprägt sind. Eine davon ist die Nafs Amore, die getrieberische Seele. Dieser Teil des Ichs spornt den Menschen zum Schlechten und Hässlichen an. In der Sure 12 heißt es, die rebellische Seele verlangt sehr nach dem Bösen, es sei denn, der Herr erbarmt sich. Dieses gebieterische Ich ist in jedem Menschen vorhanden. Manchmal diktiert es regelrecht das Verhalten eines Menschen und manchmal herrscht der Mensch über diesen Teil des Ichs und hat ihn unter Kontrolle. Wenn das Verlangen des Menschen nicht unter Beachtung bestimmter Regeln gestillt und vom Menschen verwaltet wird, kann Mephisto mit seinen Einflüsterungen schnell festen Fuß in der Seele fassen und Denken und Willen eines Menschen beherrschen.
Eine andere Art des Nafs ist jener Teil der Seele, der den Menschen mahnt und zurechtweist. Der Koran nennt sie Nafs Lawwame, das tadelnde Ich. Dieses tadelnde Ich reagiert auf ungebührliches Tun und macht dem Menschen diesbezüglich Vorwürfe. Dieser innere Mahner und Richter ist genau das, was allgemein Gewissen genannt wird. In jedem Menschen gibt es dieses Gewissen, dieses tadelnde Seele. Sie versucht ihn davon abzuhalten, Schlechtes zu tun. Gott schwört im Heiligen Koran in der Sure 75 auf diesen Teil der Seele. Dies zeigt ihre Bedeutung. Die tadelnde Seele nimmt entscheidenden Einfluss auf das Schicksal des Menschen und durch den Glauben an den Schöpfer, das jüngste Gericht und das ewige Leben wird sie stark. Bei einem Menschen, dem bewusst ist, dass Gott sein Handeln immer sieht, übernimmt die Nafs-e-Lawwame, die tadelnde Seele, eine sehr wichtige heilsame Funktion. Die höchste Stufe der Seele ist die Nafs-e-Mutma'inne, die Seele, die zur Ruhe fand. Wenn die Seele des Menschen zur Nafs-e-Mutma'inne wurde, ist sie vor den Gefahren der gebieterischen Seele, der Nafs-e-Amore, in Sicherheit gelangt und hat der Mensch dank einer ständigen, engen Verbindung zu Gott zur wahren Ruhe gefunden. In der Sure 89 wendet sich Gott in den Versen 27 bis 30 an diese Seele, indem er spricht: Du Seele, die du Ruhe gefunden hast, kehr zu deinem Herrn zurück, wobei du zufrieden bist und er mit dir zufrieden ist. Schließ dich dem Kreis meiner Diener an und kehr in mein Paradies ein. Die Bezeichnung Nafs-e Mutma'inne enthält den Hinweis auf die innere Ruhe, die aus einem ungetrübten Glauben hervorgeht. Ein Mensch mit einer solchen Seele ist sich darüber gewiss, dass er den richtigen Weg gewählt hat und vertraut voll auf die göttlichen Verheißungen. Menschen mit einer solchen Seele gehen den Weg, den Gottes Gebote weisen. Sie halten allen Stürmen stand, denn sie haben eine absolut sichere Stütze gefunden. Generell liegen in jedem Menschen die Voraussetzungen sowohl für Rechtleitung und Vervollkommnung als auch für Verfall und Vernichtung vor. Es ist Aufgabe des Menschen, aus den Quellen der Rechtleitung zu schöpfen, um sich vor der Gefahr der Abweichung und des Verfalls zu schützen. Imam Sajjad weist in seiner Abhandlung auf den richtigen Punkt hin, dass alle Gliedmaßen und Bestandteile des Körpers ein Recht gegenüber dem Menschen haben und der Mensch durch Beachtung dieser Rechte zur Rettung und Seligkeit findet.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.